Es passiert endlich das, wovon ich immer geträumt habe, dass viele Menschen über das Thema sprechen und etwas einfordern. Also ich hatte immer das Gefühl über die Jahre, ich bin irgendwie so ein einsamer Rufer in der Wüste und alle finden zwar toll, was ich mache, aber und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt ist es keine Eintagsfliege, sondern das Thema ist wirklich in der Bevölkerung angekommen.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Morgenmacher. Ich bin Linda Mürz und ich treffe hier tolle Menschen, die Lösungen suchen und finden auf die aktuellen Fragen unserer Zeit und so dazu beitragen, dass wir auch morgen noch gut und glücklich in unserer Welt leben können. Heute gibt es einen kleinen Faktenexkurs, denn heute bei mir zu Gast ist Mojib Latif, einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Von ihm will ich mir nämlich mal erklären lassen, wie es aktuell tatsächlich um unsere Umwelt und die Erde bestellt ist. Denn mit meinen Interviewgästen, da rede ich ja immer wieder darüber, dass das Klima sich verändert und dass wir alle was tun müssen. Das wollte ich mir aber mal mit Zahlen und Fakten untermauern lassen. Mojib Latif erforscht seit Jahrzehnten unser Klima und sagt, die Erderwärmung ist menschengemacht und nur wir selber haben es auch in der Hand, das Ruder wieder rumzureißen. Er schafft es, sehr verständlich zu erklären, wie und warum sich unser Klima verändert, was wir heute schon davon spüren und ob die aktuelle Hitze damit auch gerade tatsächlich was zu tun hat. Außerdem gibt der Wissenschaftler Tipps, was jeder von uns tun kann, sagt aber auch, die Politik muss jetzt endlich handeln. Ein sehr interessantes Gespräch, das manchmal auch ganz schön erschreckend ist, bei dem ich über einiges gelernt habe. Relativ starten wir doch mit einer ganz grundlegenden Frage. Wie steht es denn um unsere Welt?
Ja, nicht besonders gut. Die meisten Menschen assoziieren mich ja mit dem Klima, dem Klimawandel, also der menschengemachten Klimaveränderung. Aber es gibt ja viele Faktoren, die darauf hindeuten, dass es nicht besonders gut um unsere Welt steht. Also nehmen wir die Überfischung der Weltmeere, nehmen wir Plastikmüll, also Zerstörung der Böden, Zerstörung der Wälder und. Und deswegen sollte man auch den Blick möglichst weiten und sich nicht nur auf eines der Themen beschränken, weil meine Meinung ist, man löst keines der Probleme in Isolation, sondern man löst nur alle Probleme gemeinsam oder gar keins.
Es gibt ja unheimlich viele Menschen, die sie tatsächlich angreifen und sagen, der spinnt doch, Klimawandel gibt's alles gar nicht. A, woher kommt das? B, was reagieren Sie, was entgegnen Sie darauf?
Naja, ich schütze mich davor, indem ich gar nicht bei den sozialen Netzwerken unterwegs bin. Das heißt, ich bekomme das meist überhaupt nicht mit. Ab und zu kommt meine E-Mail, die ignoriere ich dann. Oder wenn sie besonders bescheuert ist, dann kommt sie in einen Ordner. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch darüber. Muss man mal gucken. Und ansonsten, es gibt auch Menschen, die bestreiten, dass die Erde eine Kugel ist. Es gibt Menschen, die bestreiten, dass die Amerikaner auf dem Mond gewesen sind. Also in der heutigen Welt finden sie für jeden Blödsinn auch Follower und deswegen lasse ich das einfach an mir abprallen.
Was ist denn von uns Menschen tatsächlich verursacht?
Ja, also so ganz genau wird man das natürlich nie sagen können, weil und das ist ja auch eins der Argumente der Skeptiker, die sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Aber ich habe da mal darüber nachgedacht, wie könnte denn so ein Beweis überhaupt aussehen? Und im Prinzip kann man diesen Beweis doch nur erbringen, wenn wir eine Zeitmaschine hätten. Wenn wir also mit dieser Zeitmaschine zurück in die vorindustrielle Zeit reisen würden und dann die menschliche Entwicklung nochmal starten lassen würden, ohne die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. Dann hätten wir eine zweite Weltentwicklung. Und dann können wir genau abschätzen, was ist nun der menschliche Faktor und was ist natürlichen Ursprungs. Nun wissen wir alle, das geht nicht, weil wir keine Zeitmaschine haben. Und dann bleibt nur die zweitbeste aller Möglichkeiten, das sind eben Computermodelle. Computermodelle sind aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Industrie finden sie genauso Anwendung wie in der Wirtschaft. Und Autos werden am Computer entwickelt, Flugzeuge und so weiter. Und wir können eben das Klima auch mit Hilfe von Computermodellen simulieren. Also wir können so eine Art Erde im Reagenzglas erschaffen im Computer und können wir damit auch experimentieren. Und dann können wir genau dieses Experiment machen. Wir können nochmal die Weltentwicklung starten lassen, ohne dass wir diese berühmten Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen, also vor allem den Kohlendioxid, CO2 und sehen, was ist der Anteil der Menschen an der gemessenen Erderwärmung. Und dann finden wir eben, dass der Großteil der Erderwärmung während des 20. und des 21. Jahrhunderts eben auf den Menschen zurückgeht.
Und durch was am meisten? Was sind die größten Klimakiller?
Ja, also das kann man jetzt nach ganz verschiedenen Kriterien ordnen. Also man kann es nach Ländern ordnen. Da ist im Moment China vorne mit fast 30%, USA 15% auf Platz 2. Man kann aber auch das nach Energieträgern ordnen. Da ist immer noch Kohle ganz oben. Das heißt also, wir müssten für ambitionierten Klimaschutz wirklich nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit möglichst aus der Kohle aussteigen. Oder wir können es auch nach Sektoren ordnen, da ist natürlich der Energiebereich ganz weit oben.
Nun wurde ja stolz verkündet, bis 2030 haben wir den Kohleausstieg. Es gibt aber viele Wissenschaftler, die sagen, dann ist es längst schon zu spät.
Ja, also der Vorschlag der Kohlekommission ist ja 2038, möglicherweise etwas früher. Aber erstmal ist das nur ein Vorschlag, das muss noch in Gesetzesform gegossen werden. Und wenn es bei 2038 bleibt, ist es natürlich viel zu spät. Also Deutschland hat ja schließlich einen Vertrag unterschrieben in Paris, hat Klimaziele formuliert und die müssen auch eingehalten werden. Und Deutschland verfehlt schon sein Ziel für 2020, 40% der Treibhausgase gegenüber 1990 zu verringern. Und das nächste Ziel ist 2030, 55%. Und mit einem so lahmen Kohleausstieg wird es nicht gelingen.
Da wird ja auch immer wieder von diesen 1,5 Grad gesprochen, die wir nicht überschreiten dürfen. Was genau bedeutet das?
Ja, also man bezieht das immer auf die vorindustrielle Zeit. Wir haben inzwischen eine globale Erwärmung, also die Temperatur im weltweiten Durchschnitt ist seit, sagen wir mal, 1850 um etwa 1 Grad gestiegen. Und die Frage ist nun, was können wir noch zulassen, bevor es zu nicht beherrschbaren Folgen kommt? Und das wissen wir natürlich auch nicht ganz genau, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und da sagt die Wissenschaft, also 1,5 Grad sollten wir nicht überschreiten. Und bei 2 Grad wird es ganz kritisch. Deswegen geistern diese beiden Zahlen immer in der Öffentlichkeit herum. Und diese beiden Zahlen stehen eben auch im Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Dort heißt das, dass man die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzen möchte und alle Anstrengungen unternehmen möchte, sie sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Und was genau heißt dann ganz kritisch? Also was passiert denn konkret?
Ja, also dann könnten tatsächlich Prozesse eintreten, die wir nicht mehr stoppen können. Also die Erde würde zwar nicht jetzt explodieren oder sich auflösen oder was auch immer, aber ein Beispiel wäre, der grönländische Eispanzer könnte dann innerhalb der kommenden Jahrhunderte komplett abschmelzen, mit einem Meeresspiegelanstieg weltweit von 7 Metern.
Da wären einige Länder weg.
Genau, da wären einige Länder weg. Und das könnte man dann nicht mehr stoppen. Selbst wenn man dann nach Überschreiten der, sagen wir mal, 2 Grad überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen würde, dann liefe das einfach ab. Und wir müssten einfach zusehen und könnten wirklich nichts mehr dagegen tun. Und darum geht's. Und deswegen sind eben diese Zahlen definiert worden, 1,5 Grad, 2 Grad. Aber wie gesagt, niemand weiß, wo diese Grenzwerte liegen. Und deswegen sollte man eben immer anstreben, eine möglichst geringe Erwärmung zu realisieren.
Was von dem, was wir heute spüren, sind schon Auswirkungen? Wir merken ja alle persönlich, dass das Wetter sich verändert, ob es jetzt gefühlt ist oder ob es tatsächlich, ist es jetzt Wetter, ist es Klima? Also was von diesen ganzen Wetterphänomenen, jetzt diese ganzen Unwetter, die es auch schon gibt und Überschwemmungen, ist tatsächlich auf den Klimawandel zurückzuführen?
Ja, teilweise jedenfalls. Also man kann nie Einzelereignisse auf den Klimawandel zurückführen. Das ist so ähnlich wie beim gezinkten Würfel. Wenn wir den Würfel auf die 6 zinken, können wir auch nicht jetzt, wenn eine 6 kommt, sagen, okay, ist genau diese 6, die auf das Zinken zurückzuführen ist. Sondern man kann nur die Häufung von 6en auf das Zinken zurückführen. Und genauso ist es halt mit den Wetterextremen. Wir können nur die Häufung von Wetterextremen auf die Erderwärmung zurückführen. Und wir sehen eben in der Tat weltweit eine Häufung von Wetterextremen. Ganz unterschiedlicher Art natürlich, je nach Region, die man betrachtet. Und dann ist da noch der Meeresspiegelanstieg. Der findet schon längst statt. Bei uns an der Nordsee beispielsweise sind das schon 20 Zentimeter seit 1900.
Wie viel Zeit, glauben Sie, haben wir noch, bevor dieser kritische Punkt kommt?
Ja, das weiß eben niemand, wo dieser kritische Punkt liegt. Vielleicht liegt er auch jenseits von 2 Grad, wir wissen es nicht. Aber eigentlich müssten wir jetzt schon sehr stark den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. Denn wenn wir es mal mit unserer persönlichen Lebenssituation vergleichen, dann gehen wir überhaupt keine Risiken ein. Wenn man sich mal überlegt, wenn man über die Straße gehen will und die Chancen sind 50-50, dass man von einem Auto erwischt wird, dann geht man ja nicht über die Straße. Aber stellen Sie sich vor, Sie wollen in Urlaub fliegen und gehen durch die Gangway und bevor Sie ins Flugzeug einsteigen, steht ein Schild, dieses Flugzeug stürzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ab. Wahrscheinlich wird niemand da einsteigen. An unserem persönlichen Leben sind wir panisch. Ja, und, aber wenn es um die globalen Umweltprobleme geht, sind wir offensichtlich bereit, jedes noch so große Risiko einzugehen. Und das hat vermutlich auch so ein bisschen mit der Abstraktheit des Problems zu tun, denn wir haben heute schon ein Gehalt von Kohlendioxid und um dieses Gas geht es im Wesentlichen. Ein Gehalt, den hat es noch nie gegeben, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Und eigentlich müssten jetzt die Alarmglocken schrillen. Aber sie tun es nicht, weil wir es nicht sehen können. Mhm. Gase können wir ja nicht sehen. Und wenn sich der Himmel irgendwie so bräunlich, hässlich einfärben würde, dann würden wir sofort reagieren. Aber genau das geschieht eben nicht und das wiegt uns in scheinbare Sicherheit.
Das ist nämlich das Erstaunliche auch bei allem, was Sie erzählen. Müsste man ja eigentlich komplett panisch werden und denken, oh Gott, ich verkaufe sofort mein Auto und ich versuche alles zu vermeiden an CO2, was geht. Aber die wenigsten Menschen tun sowas ja.
Ja, genau. Also da kommt neben der Abstraktheit des Problems eben auch noch hinzu eine gewisse Trägheit. Ja, also wir sind eben nicht immer gewillt, liebgewohnte Dinge abzulegen. Wir sind heute in einer Großstadt in Hamburg und ich selber habe ja auch hier in Hamburg eine Wohnung, aber ich nutze nie das Auto. Also ich nutze immer öffentliche Verkehrsmittel, nehme das Fahrrad oder gehe zu Fuß. Und ich glaube, das muss Schule machen. Denn man hat immer das Gefühl, man verzichtet oder viele Menschen haben das Gefühl, man verzichtet, aber eigentlich gewinnt man nur. Also ich komme entspannt an, ich komme vor allem auch pünktlich an, ich habe keinen Stau, ich kann was lesen, wenn ich mit der Bahn fahre, ich sorge dafür, dass die Umwelt nicht unnötig belastet wird. Also eigentlich hat das Ganze nur Vorteile und billiger ist es am Ende des Tages auch. Ja, dann wenn man mal hochrechnet, was ein Auto kostet, da könnte man also x-mal noch Taxi fahren und ist immer noch unter den Kosten. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen. Wir sollten nicht mehr die Verzichtsdebatte führen, sondern wir sollten darüber reden, was wir eigentlich gewinnen können.
Viele haben ja trotzdem das Gefühl, naja, ob ich das jetzt mache, das ändert ja jetzt auch nichts.
Ja, das ist immer so die Sache. Natürlich, ein Einzelner kann schlecht die Welt retten, aber Deutschland hat sich nun mal verpflichtet im Rahmen eines internationalen Abkommens. Das heißt, Deutschland steht in der Pflicht, egal ob die anderen was tun oder nicht. Aber wir müssen ja irgendwie vertragstreu sein. Und wenn wir als Deutschland vertragstreu sein möchten, dann müssen eben auch alle mitmachen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht eine Aufgabe jetzt nur eines Wirtschaftsbereiches oder eines Sektors der Energie, Verkehr oder Landwirtschaft, was auch immer. Alle müssen ihren Beitrag leisten und damit eben auch jede Bürgerin und jeder Bürger. Und nur mal zum Vergleich, also jeder von uns entlässt im statistischen Mittel 10 Tonnen CO2 in die Luft pro Jahr. 10 Tonnen. Das ist eine Menge, aber ein Inder gerade mal knapp 2. Ne, und was ist denn nun die Schlussfolgerung daraus? Die Schlussfolgerung kann auch nicht sein, dass jetzt die Inder auch auf 10 gehen, das sind über 1 Milliarde Menschen. So eine Schlussfolgerung muss doch sein, dass wir irgendwie mit unserem Ausstoß runterkommen. Ja? Und insofern ist die ganze Frage der Klimaproblematik auch eine Frage der Gerechtigkeit.
Aber Sie glauben schon, dass wir als Bürger da einen Druck ausüben können nach oben?
Ja, wir können absolut. Ich meine, wir haben es in der Vergangenheit einige Male gesehen. Also das beste Beispiel ist die deutsche Wiedervereinigung. Ja, vergessen wir viele Menschen, aber die deutsche Wiedervereinigung ist ja nicht von der internationalen Politik gemacht worden. Da haben sich ja nicht die 4 Mächte hingesetzt und haben gesagt, okay, wir wiedervereinigen jetzt Deutschland. So haben die Menschen gemacht. Die haben so viel Druck von unten gemacht, dass sie gewissermaßen so ein diktatorisches Regime hinweggefegt haben. Das Gleiche gilt für den Atomausstieg bei uns in Deutschland. Hätte es nicht die Anti-Atom-Bewegung gegeben, wird dieser Atomausstieg auch nie erfolgt. Und insofern sieht man schon, wie viel Druck man von unten ausüben kann. Und wir sehen ja heute, dass schon die Fridays for Future-Bewegung, also die Schülerinnen und Schüler, schon enorm Druck ausgeübt haben. Und auf einmal ist das Thema auf der Agenda. Es wird diskutiert in den Parteien. Vorher, wenn ich an den letzten Wahlkampf, an den letzten Bundestagswahlkampf denke, hat das Thema überhaupt keine Rolle gespielt.
Ja, wie das jetzt plötzlich nach oben gepoppt ist. Das bringen Sie damit auch in Verbindung mit den Friday for Futures
Demonstrationen. Ja, genau. Also man muss immer zwischen Ursache und Anlass unterscheiden. Der Anlass war natürlich Fridays for Future, aber die Ursache ist natürlich, dass immer mehr Menschen begreifen, dass das so nicht weitergehen kann. Der Klimawandel ist zwar, was die Treibhausgase angeht, wie Kohlendioxid, abstrakt, aber in den Auswirkungen ist er nicht abstrakt. Das heißt, immer mehr Menschen merken auch, dass sich irgendetwas verändert. Ja? Egal, ob es nun die Menschen an der Küste sind, wo die Pegel steigen, wo die Deiche erhöht werden. Ne? Alleine die Tatsache, dass Deiche erhöht werden, sagt den Leuten ja direkt, hier passiert etwas. Und es kostet ja auch schon unheimliche Geld, wenn wir an das Jahr 2018 denken, wie viel Geld haben uns beispielsweise die Ausfälle in der Landwirtschaft gekostet. Hinzu kommen die starken Niederschläge, Überschwemmungen, die uns ja auch immer wieder Geld kosten. Und ich glaube, da entwickelt sich in vielen Köpfen so ein Bild, dass der Klimawandel eben doch inzwischen Realität ist.
Ist dieser wahnsinnig heiße Sommer vom letzten Jahr, ist das ein Wetterphänomen oder ein Klimaphänomen?
Naja, sowohl als auch. Also man sieht einen langfristigen Trend. Also nehmen wir mal die sogenannten Sommertage. Das sind Tage, an denen die Temperatur 25 Grad erreicht oder noch höher steigt. Wenn man sich die Anzahl der Sommertage in Deutschland anguckt, dann sieht man einen langfristigen Trend. Das kann man seit 1960 sehr gut beobachten. Die Anzahl nimmt immer weiter zu. Aber das letzte Jahr, 2018, war natürlich das absolute Rekordjahr, aber es passt eben in den langfristigen Trend, denn es gibt immer Aufs und Abs. Wir werden vermutlich 2019 diese extremen Temperaturen nicht bekommen, wie sie letztes Jahr gewesen sind, zumindest nicht in der Häufigkeit. Aber trotzdem wird es dieses Jahr mit Sicherheit auch wieder wärmer sein als im langfristigen Durchschnitt.
Was kann denn jeder von uns tun?
Ja, da gibt's einen ganzen Strauß von Maßnahmen. Also es steht mir ja nicht an, irgendwelche Vorschläge da zu machen. Muss man einfach mal drüber nachdenken. Aber Auto ist natürlich eine Geschichte. Klar, auf dem Land ist eine andere Sache, aber in der Großstadt, viele Fahrten sind Kurzfahrten. Also die kann man vermeiden. Und man muss ja auch die sogenannten Co-Benefits sehen. Also jeder Arzt, jede Ärztin sagt einem ja auch, lass doch mal das Auto stehen, geh zu Fuß, nimm das Fahrrad oder sonst was. Dann tut man ja auch was für seinen Körper. Ne? Und insofern kommen da mehrere positive Dinge zusammen, wenn man bestimmte Dinge tut. Also Autofahren ist eine Geschichte. Wir können auch versuchen, im Haushalt Strom zu sparen beispielsweise. Also wenn ich an Standby Einrichtungen zum Beispiel denke, die verbrauchen auch unheimlich viel Strom. Selbst Geräte, die man ausgeschaltet haben, verbrauchen noch Strom und deswegen ist eigentlich immer das Beste, wenn man solche Steckleisten hat, wo so ein Schalter ist und wenn man den umlegt, den Schalter, dann fließt auch wirklich überhaupt kein Strom mehr. Ne? Und dann ein bisschen um die Ecke gedacht, man kann auch seinen Stromanbieter wechseln. Ja? Man kann ja Ökostrom beziehen. Damit macht man eben auch seine persönliche kleine Energiewende und stützt eben die erneuerbaren Energien.
Wie ist es so, Stichwort Fleisch oder Ernährung? Weil die Fleischindustrie ja auch eine wahnsinnige Auswirkung hat, was den CO2-Ausstoß angeht. Trotzdem hört man immer relativ selten diesen Hinweis, naja, vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch. Wahrscheinlich haben viele auch Angst, sich so à la grünen Tipp mit dem Veggie Day sich ein bisschen unbeliebt zu machen. Das ist irgendwie ein unbeliebter Tipp, oder? Wenn man den Menschen das Schnitzel vom Teller nehmen will.
Ja, das ist vielleicht nicht sehr beliebt bei der Bevölkerung, aber auch da kann man wieder die positiven Seiten anbringen. Also noch einmal, jeder Arzt, jede Ärztin wird einem sagen, weniger Fleisch ist gut für die Gesundheit. Ja? Senkt Cholesterin und all diese Geschichten. Es schmeckt ja auch gut. Also wenn man vegetarisch isst, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie nach gar nichts schmeckt oder irgendwie so eine Pappe ist. Das war früher mal, ne? Aber heute vegetarische Gerichte schmecken super gut. Ne? Bloß man muss die Leute da auch heranführen, dass sie mal probieren. Und deswegen finde ich es auch gut, dass in vielen Kantinen inzwischen zumindest mal ein vegetarisches Gericht angeboten wird, damit die Menschen einfach mal die Möglichkeit haben, das zu probieren. Und da muss man natürlich ran, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass die, wenn wir über die Großviehhaltung sprechen, dass die Rinder ja auch Futtermittel brauchen beispielsweise, dass dafür teilweise Regenwald in den Tropen abgeholzt wird. Das ist halt ein Wahnsinn, was wir hier eigentlich treiben. Und man muss einfach diese Zusammenhänge, diese globalen Zusammenhänge auch begreifen, um zu verstehen, dass Fleischkonsum eben doch eine Bedrohung ist. Und vor allen Dingen, dass der zumindest in diesem Maße überhaupt nicht notwendig ist.
Ich finde es so ganz interessant, weil ich immer persönlich das Gefühl habe, die Wahrnehmung, es wird gar nicht so die Wahrnehmung der Menschen gebracht. Es wird immer gesagt, fahrt mal Fahrrad, aber es wird selten der Tipp weitergegeben, esst vielleicht auch mal weniger Fleisch. Also da fehlt, glaube ich, bei vielen einfach noch so die Wahrnehmung. Das ist tatsächlich ein riesen Klimafaktor.
Ja, das ist ein wichtiger Klimafaktor. Aber da stecken natürlich auch handfeste Interessen dahinter, auch EU-Subventionen und so weiter. Und ich glaube, da müsste man eben auch ansetzen bei den Subventionen. Es gehen im Moment sehr viele Subventionen, egal ob es nun EU-Subventionen sind, ob es deutsche Subventionen sind, einfach in klimaschädliche Produkte. Und das darf eben nicht sein. Man würde wahrscheinlich schon, wir reden heute über CO2-Steuer und so weiter, es würde wahrscheinlich schon einen riesen Unterschied machen, wenn man nur die Subvention für die klimaschädlichen Produkte abschaffen würde. Das alleine würde den alternativen Produkten schon eine gewisse gerechte Startmöglichkeit geben, die heute eigentlich gar nicht da ist. Man redet immer über die Subvention zum Beispiel für die erneuerbaren Energien, aber kein Mensch redet über die Kohlesubvention.
Die ja immens sind.
Die immens sind, natürlich. Und eben nicht nur die, nehmen wir die Subvention für die Automobilindustrie. Also es wird subventioniert ohne Ende, aber darüber spricht keiner.
Ja, gerade in der Autoindustrie ist es ja wirklich absurd momentan. Ja, Sie sagten ja auch eben schon, die Politik kommt da gerade einfach nicht aus dem Quark. Jetzt kommt ja nun gerade, jetzt hat die CDU auch verkündet, sie wollen die Klimapolitik tatsächlich anders sich aufstellen. Weil jetzt so ein Druck kommt und weil dieses Bewusstsein kommt, so richtig hat man aber nicht das Gefühl, dass da wirklich was getan wird. Wie sehen Sie das?
Ja, das sind im Moment Worthülsen, mehr nicht. Ich meine, viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich natürlich zu Recht, wenn das Thema so wichtig ist, auf einmal bei euch, warum habt ihr denn nie was getan? Ja, also es ist wenig glaubwürdig. Die einzigen, die es eben schon seit Jahrzehnten auf der Agenda haben, sind die Grünen. Und deswegen gehen die Grünen ja auch gerade durch die Decke, weil das hat tatsächlich auch mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und deswegen sollten Parteien wie die CDU, aber auch die SPD überlegen, was sie jetzt leisten können, was wirklich neu ist. Ja, das Thema Besetzen ist eine Sache, bloß das bringt nichts. Man muss auch etwas tun. Und ich glaube, man wird die Menschen nur überzeugen, wenn man konkreten Klimaschutz auch betreibt, wenn die deutschen Treibhausgasemissionen auch tatsächlich sinken. Sie stagnieren seit einem Jahrzehnt praktisch und das kann so natürlich nicht weitergehen, weil wir werden keine unserer Ziele erreichen. Wenn die Bevölkerung sieht, okay, da passiert wirklich etwas, ohne, und das ist auch wichtig, ohne dass ich irgendwie bluten muss, dann denke ich mal, sind die Parteien wieder im Geschäft.
Was wären denn Ihre ersten Maßnahmen, die Sie so vorschlagen würden?
Naja, ich würde also viel stärker an die Kohle rangehen, weil Kohle ist immer noch ein ganz wichtiger Faktor bei den deutschen Treibhausgasemissionen und wir exportieren unheimlich viel Strom, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt also, die Energiesicherheit ist auf jeden Fall gewährleistet und deswegen könnten wir tatsächlich viel schneller aus der Kohle aussteigen. Der Grund, warum es nicht geschieht, hat jetzt gar nicht mit Energiefragen zu tun, mit Energiesicherheit, sondern halt mit strukturellen Fragen zu tun, Arbeitsplätze und so weiter. Und da hat man eben Angst vor dem Wähler, dass man dann bei der nächsten Wahl abgestraft wird. Gerade jetzt stehen ja einige Wahlen in Ostdeutschland an und ich glaube, von da weht der Wind so ein bisschen, dass man nicht ambitionierter beim Kohleausstieg ist.
Wie stolz sind Sie so ein bisschen auf unsere Jugend?
Ja, ich bin sehr stolz. Also ich habe mir immer gewünscht, dass die Bevölkerung aufsteht. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Jugend jetzt als Erste aufsteht. Und es passiert endlich das, wovon ich immer geträumt habe, dass viele Menschen über das Thema sprechen und etwas einfordern. Also ich hatte immer das Gefühl über die Jahre, ich bin irgendwie so ein einsamer Rufer in der Wüste und alle finden zwar toll, was ich mache, aber dann, wenn man einen Vortrag gehört, gehört hat oder mich im Fernsehen gesehen hat, im Hörfunk gehört hat oder sonst was, in der Zeitung gelesen, toll, ne? Machen Sie weiter so, ne? Und das war's.
Klingt ne? ja ganz gut, aber genau. Was wollen Sie eigentlich von uns?
Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt ist es keine Eintagsfliege, sondern das Thema ist wirklich in der Bevölkerung angekommen und das ist sozusagen der erste Schritt, um dann tatsächlich auch politische Maßnahmen einzufordern und letzten Endes dann auch konkrete Maßnahmen umzusetzen.
Ich denke mal, das ist vielleicht so ein bisschen deren 68er-Demo auf heute übertragen. Das ist das Erbe, was Sie jetzt gerade mitbekommen haben, die Jugend, wo Sie versuchen, für Ihre Zukunft zu kämpfen. Ja. Dass die Vorgeneration eben die nicht komplett verbaut.
Genau, das ist so. Und wie gesagt, es sind denn nicht nur diese Fragen. Also es sind ja Fragen, klar, im Zusammenhang mit Klima, es sind aber Fragen mit Umweltverschmutzung im eigentlichen Sinne. Plastikmüll ist ein Riesenproblem und auch das ist ein langfristiges Problem. Wissen Sie, das CO2 zum Beispiel, das wir jetzt in die Atmosphäre eingebracht haben, das werden wir so schnell nicht mehr loswerden. Das wird vermutlich Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende dort oben bleiben. Und das Gleiche gilt für Plastikmüll. Ja, also einige Plastikmaterialien, die verweilen hunderte von Jahren in den Weltmeeren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und es kommen jedes Jahr Millionen Tonnen von Plastik hinzu. Und auch diese Auswirkungen sind ja schon längst zu spüren. Und ich glaube, da kommt insgesamt, genau wie Sie sagen, so die Frage nach der Zukunft ins Spiel. Ja? Also wir verbauen der jungen Generation ihre Zukunft in ganz verschiedener Hinsicht, was Klima angeht, was andere Umweltfragen angeht, aber natürlich auch was Rente und solche Geschichten angeht, das darf man eben auch nicht vergessen. Und das ist natürlich sehr egoistisch, wie sich die ältere Generation verhält gegenüber der jungen Generation. Und insofern ist das Ganze eben auch eine Frage der Generationengerechtigkeit.
Generationenkonflikt im klassischen Sinne.
Ja, genau. Und ich finde es gut. Niemand ist ja jetzt von den Älteren irgendwie bereit, etwas zu tun. Ne? Das zeigen ja Umfragen, wenn man rumgeht mit dem Mikrofon und fragt, ja, sind Sie bereit, auf die nächste Urlaubsreise oder auf die nächste Flugreise, muss ja nicht die Urlaubsreise sein, auf die nächste Flugreise zu verzichten? Nö, das sagen die ganz offen. Ne? Mhm. Und das geht natürlich nicht.
Ich habe neulich noch in meinem Fitnessstudio ein Gespräch mit angehört, da waren zwei ältere Menschen, also wirklich so jenseits der 70, fast an die 80, würde ich sagen. Und die unterhielten sich auch über ihren nächsten Urlaub. Und er war auch so, dass er sagte, ja, jetzt müssen wir schon nur an die Ostsee fahren. Wahrscheinlich verbieten sie uns das demnächst auch noch, wenn ich beim Fahrradfahren zu doll atme. Und da kam genauso dieses raus, diese Verbotsparteien, und jetzt wollen sie uns noch alles nehmen. Da ist so gar kein Verständnis dafür, dass das eigene Handeln auch Konsequenzen hat, habe ich das Gefühl.
Genau, ja, es ist tatsächlich eine gewisse Ignoranz vorhanden. Und es hilft aber nichts. Ich meine, es geht wirklich um die Zukunft der jungen Generation. Es geht um die Zukunft des Planeten. Und wer da nicht mitmachen will, der muss auch gezwungen werden. Also ich bin knallhart, auch für Verbote, wenn es nicht anders geht. Also Plastiktüten beispielsweise könnte man in Gänze verbieten. Aber natürlich ist auch eine starke Lobby dahinter, gerade in Brüssel, bei der Europäischen Union. Und das muss sich eben ändern. Also es kann nicht sein, dass am Ende immer die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen dominieren gegenüber den langfristigen Interessen der nachfolgenden Generation und der Umwelt.
Wie ist es in Ihrem eigenen Alltag? Sind Sie sehr bedacht, was Plastik angeht und so weiter? Also was setzen Sie so in Ihrem eigenen Alltag um?
Ja, also natürlich, soweit es geht, versuche ich es. Also es fängt ja schon beim Einkaufen an. Also ich nehme immer meinen Beutel mit, kriegt man ja sehr viele immer bei irgendwelchen Tagungen oder so, kriegt man immer so ein
schön Beutel. Mit Logo drauf.
Genau, mit Logo drauf und einige sind auch ganz schön, ist auch Deutscher Bundestag und solche Geschichten. Und ja, damit fängt es an. Dann kann man eben auch Obst, Gemüse, ja, kann man ja einfach so in den Korb tun. Also man muss es sich erst in eine Plastiktüte tun. Ne? Mhm. Also das geht. Dann versuche ich eben, so gut es geht, Plastikflaschen zu vermeiden. Also kauf Pfandflaschen ja, aus Glas. Also all diese Dinge, die sind schon möglich. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte oder dass ich irgendwie leide. Ne? Mhm. Sondern es ist einfach eine Frage der Vernunft. Mhm. Und wir sollten wieder ein bisschen vernünftiger denken.
Das ist auch interessant, dass Sie das sagen, weil ich dieses Thema mit fast jedem habe, mit dem ich über diese Themen spreche, der irgendwas verändert hat im Leben. Die meisten sagen, es fühlt sich gar nicht an wie ein Verzicht. Am Ende ist es ein Gewinn, weil ich dadurch auch im Einklang mit meinen Werten lebe, weil ich selber zufrieden damit bin, dass ich etwas für die Allgemeinheit tue. Das hat ja auch einen eine Auswirkung auf das persönliche Glück, sich zu engagieren.
Ja, natürlich. Und man muss sich ja fragen, was macht überhaupt glücklich? Ja, also der nächste Geländewagen, der macht bestimmt nicht glücklich, sondern es sind Kinder, Familie, Freunde und so weiter. Das macht doch wirklich glücklich, zumindest wenn man einen bestimmten Lebensstandard erreicht hat. Ne? Aber wir hier in Deutschland haben ja alle diesen Lebensstandard schon längst erreicht. Und insofern, was am Ende wirklich bleibt, und das merken die Menschen dann oft erst, wenn sie schwer krank sind, am Ende ihres Lebens, ja, was dann wirklich glücklich macht, sind die eigentlichen Werte. Und dann kommen auf einmal die Gedanken, hätte ich doch und so weiter. Und was habe ich jetzt von dem ganzen Geld, das kann ich nicht mitnehmen. Ja? Und es wäre schön, wenn das ein bisschen früher kommen würde.
Ja. Können Sie denn eigentlich noch ruhig schlafen mit dem Wissen, was Sie haben? Oder haben Sie noch Hoffnung?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Und natürlich kann ich schlafen, ich schlafe auch gut. Das ist wie so ein Arzt-Patient-Verhältnis. Ne? Also ein Arzt würde ja verrückt werden, wenn er das alles mit nach Hause nehmen würde, was er da tagtäglich an Leiden sieht. Und so geht es mir halt auch. Ne? Ich spare lieber meine Kraft, dann um weiterzumachen und nicht um irgendwie depressiv zu werden.
Was wäre Ihr großer Wunsch für die nähere Zukunft?
Na, mein Wunsch wäre einfach, wir stehen ja vor ganz vielen Problemen, also Stichwort Migration, Stichwort auch Auseinanderdriften der Gesellschaft und so weiter. Die Spanne zwischen Arm und Reich, Mieten, ja, und mein großer Wunsch wäre einfach, dass wir versuchen, wieder etwas mehr Gerechtigkeit in dieser Welt hervorzubringen, ja, zwischen Nord und Süd, also zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern, aber natürlich auch hier innerhalb von Deutschland, zwischen Wirtschaft und Umwelt, ja, also all diese Dinge müssen letzten Endes im Einklang sein, weil sonst, das ist völlig klar, gehen wir alle unter, ja, sonst wird die Menschheit nicht überleben können auf diesem Planeten, weil die Erde braucht die Menschen nicht.
Wir brauchen die Welt.
Wir brauchen die Welt, genau so ist es. Und deswegen sollen wir die Welt so gut wie möglich erhalten.
Herr Latif, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, ich hoffe, ihr habt auch einiges Neues gelernt heute bei diesem Gespräch. Mich hat es auf jeden Fall noch mal einmal mehr zum Nachdenken angeregt. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Ich würde mich immer sehr freuen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt, generell zu den Folgen, wie sie euch gefallen. Also schreibt mir gerne einen Kommentar oder hinterlasst eine nette Bewertung. Das hilft mir sehr. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.